Respect My Size. Mit Jules und Verena.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner zauberhaften Jules, die heute nicht alleine im Studio sitzt, denn wir haben einen ganz besonderen, wundervollen Gast wieder mit am Start, und zwar die liebe Tanja von Kurvenrausch.
Hallöchen.
Unser Ehrengast,
schön,
immer wieder da bist.
Immer wieder gerne, dass du hier bist.
Auf Tanja ist immer Verlass. Tanja kommt immer gerne zu unserem Podcast und wir haben dich auch immer gerne bei uns.
Oh yes, freut mich.
Tanja, das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, war, glaube ich, kurz nach deiner OP, ne?
Ja, das kann sein.
Krass, ja.
Schon ein Jahr her.
Boah, ich glaube, so das war kurz nach der OP. Ich war ja in Kapstadt.
Ja, das kann gut sein.
Da bin ich zurückgekommen. Da war Tanja schon operiert. Und ich glaube, im Ende Februar oder Ende März letzten Jahres haben wir gesprochen.
Das kann gut sein. Ja, dann war das zwei Monate, ne? So Post-OP.
Wow. Krass. Wie viele sind es jetzt? Hast du noch deinen Timer laufen?
Ja, den habe ich immer noch auf dem Handy, damit ich weiß, wie viele Tage das sind. Ich finde das irgendwie so faszinierend. Ich habe den nicht deaktiviert, weil ich immer wieder denke, so krass, welch ein Unterschied jetzt 365 oder 68 Tage einfach machen für mich so. Und es gibt ihn noch, den Timer.
Hammer. Also an dieser Stelle, ne, nochmal vorweg, wir sagen es einfach, weil wir respektvoll sind. Heute werden explizit Zahlen benannt. Heute wird auch... Klar, wir reden über Diet Culture, über Sachen, die da mit reinspielen. Nichtsdestotrotz finden wir es einfach unfassbar wichtig, auch diesen Punkt einfach zu beleuchten, weil ich glaube, der interessiert viele von euch und wir schätzen Tanja, wir gehen ihren Weg einfach schon seit Jahren mit und deswegen finden wir es einfach ganz wichtig, das zu beleuchten. Und hört gerne rein, aber wenn nicht, dann, wenn ihr euch das triggern könnte, dann schaltet erst beim nächsten Mal wieder ein.
Absolut. Ich muss da kurz noch hinzufügen, wir haben gerade in den allerersten Folgen, die wir gemacht haben, uns ja noch ein bisschen kritisch auch darüber geäußert. Und auch Jules und ich, wir haben reflektiert in vielerlei Hinsicht und haben natürlich auch dazugelernt, gerade was das bedeutet, eine Magen-Bypass-Operation oder ein Schlauchmagen. Und natürlich ist Tanja auch da, die uns einfach sehr viel erklären kann. Und auch durch Tanja habe ich persönlich auch sehr viel gelernt auf Instagram nochmal diesbezüglich. Und deshalb nochmal danke an dieser Stelle.
Ja.
Und ich freue mich zumindest auf jetzt die Folge, weil ich glaube,
also so neugierig.
Erstens das und zweitens muss ich echt sagen, ich habe nach wie vor meinen allergrößten Respekt. Ja. Und ich ziehe meinen Hut vor Tanja. Denn ich glaube, vorab kann man schon mal sagen, nur in Anführungszeichen, nur wenn man sich operieren lässt, heißt das nicht, dass es damit auch getan ist. Ne?
Nee.
Sondern da ist noch ganz viel Arbeit dahinter. Aber das wird Tanja jetzt selber auch nochmal erzählen. Deshalb, Tanja, jetzt ist es ein Jahr her seit der Operation. Wie geht es dir?
Also ich muss sagen, mein letztes Jahr war eins der krassesten, also vor allen Dingen auch der inneren Veränderung. Man sieht immer nur so das Außen, aber tatsächlich hat das im Inneren eigentlich am meisten mit mir gemacht. Ich hatte gestern Wiegetag, also ich wiege mich nur einmal im Monat und habe gestern gerade so die minus 70 Kilo geknackt. Und das ist für mich eine Person, die niemals, also die einen wirklich nur noch so einen ganz kleinen Funken irgendwo hatte im Hinteren, weiß ich nicht, irgendwo versteckt, die nicht gedacht hat, dass sie irgendwie das mal schaffen wird, von einem für mich persönlich gefährlichen Gewicht runterzukommen. Echt ein krasser Meilenstein. Also ich bin da wirklich dankbar, dass mein Körper so mitzieht und mitmacht. Und aber es ist kurz zu sagen, würde ich sagen, es ist alles anders und doch irgendwie alles gleich. Weil ich bin ja die gleiche Person, ne? Also ich habe mich, ich würde sagen, vom Wesen her gar nicht verändert. Vielleicht bin ich irgendwie so ein bisschen lustiger und offener anderen gegenüber. Ich habe nicht mehr so viel, ich würde auch sagen, ich habe selber Vorurteile abgebaut, was auch andere Menschen angeht, die jetzt nicht so in Thema Diet Culture vielleicht drin sind. Das, glaube ich, ist so das mit das Größte für mich.
Wie hast du das geschafft, abzubauen?
Schwierig. Also ich habe halt gemerkt, dass ich auch selber mich in so einem Kreislauf bewegt habe, der mich nicht weitergebracht hat. Also ich habe irgendwann gemerkt, wir kommen ja alle irgendwie aus dem Aktivismus. Und für mich persönlich, das ist nur meine Sicht der Dinge, war das irgendwann das Gefühl von, ich drehe mich da so dermaßen im Kreis, ich renne andauernd gegen Windmühlen. Die Menschen verstehen nicht den Unterschied. Die breite Masse, das ist auch witzig, ne?
Die breite Masse
versteht den Unterschied zwischen Body Positivity. Ich hasse dieses Wort mittlerweile, muss ich sagen, ich bin einfach so triggert, was das angeht. Und Body Neutrality oder der bloßen Existenz eines dicken Menschen verstehen die einfach nicht.
Nein.
Und die denken ja auch nach wie vor, ich habe in der Vorbereitung für die Folge heute nochmal mir ein Interview mit einem Arzt angehört, es ist halt so einfach gedacht, dass einfach weniger Essen und mehr Bewegung helfen würde. Weißt du, dann wären wir alle, oder wisst ihr, dann wären wir alle im Idealgewichtbereich. Es ist so ein allumfassendes Thema. Mhm. Und es ist nicht einfach. Alleine schon das Wort einfach impliziert, dass es einfach wäre. Und dem ist nicht so.
Nein.
Na, und ich habe einfach für mich irgendwann festgestellt, ich komme nicht weiter. Ich mache mich kaputt. Ich gebe anderen Macht über mich. Und das möchte ich nicht. Und ich bin jetzt einfach an einem Punkt, wo ich sage, okay, manchmal muss ich mich aufregen. Es geht nicht anders. Aber ich gehe damit irgendwie anders um. Das ist so, es ist auch nicht zu Ende so, ne? Dieses Gefühl von, ich will mich da jetzt weniger aufregen, aber das hat sich einfach extremst verändert, weil ich merke, ich spiele da mit anderen in die Karten. Also ich tue mir meiner Gesundheit damit nichts Gutes, wenn ich mich immer sehr leicht triggern lasse und auch aktivistisch so, ich bin gerne in dem Bereich unterwegs, aber ich möchte einfach mehr auf mich achten und hören, was für mich gut ist und was mir gut tut.
Ich glaube, das haben wir alle in den letzten anderthalb Jahren ganz stark gemerkt. Ich glaube, wir können diesen Kampf, also an alle, die jetzt zuhören, seid bitte nicht traurig, aber gerade wir können den Kampf nicht gewinnen, weil das ist ein Kampf, den gerade wir Frauen mehr oder weniger alleine führen. Ich höre das immer wieder im Podcast, wo Frauen erzählen. Jetzt gestern habe ich den Podcast mit Tara gehört und da war es dann auch so, dass ein männlicher Aktivist genau das gleiche macht wie Tara und dann meinte er auch so, ja, ich kriege eigentlich kaum Anfeindungen. Ja. So, und sie wird überschüttet davon und das ist einfach ein Unterschied. Als Frau, du stellst dich dem anders, als dicke Frau, als schwarze Frau, als migrantische Frau etc. Ne? Also die Liste ist lang, wir wissen das alle. Es ist schwierig und wir müssen uns trotzdem irgendwie auch selber schützen, ne? Ich glaube, sind wir sehr viel über unsere ganzen eigenen Grenzen gegangen, weil es uns einfach wichtig ist, dass sich da eine Veränderung tut, weil wir sehen, wie wichtig das ist. Wir machen das alle schon so lange und ich glaube, in den letzten 3, 4, 5 Jahren haben wir halt gecheckt, wo die Strukturen sind, warum das alles so ist, wie es ist, dass das kein individuelles Problem ist. Ja. Ne? Aber wir müssen es irgendwie auf individueller Ebene austragen und ja, wie gesagt, ich glaube, das haben wir jetzt gemerkt, so dass wir uns alle da nochmal ein Stück zurücknehmen müssen, einfach auch für die eigene mentale, seelische
Gesundheit.
Genau.
Und es kommen auch wieder Zeiten, bin ich mir ganz sicher, wo wir mehr darüber
auf
reden
jeden
können.
Fall. Wir halten ja trotzdem immer zusammen.
Eben, voll. Das, ne, untereinander, wir sind ja dann immer, das sind ja immer die gleichen, die sich austauschen.
Genau. So. Aber das, was auch traurig ist, ist auch, dass wenn wir nichts sagen, dann bleibt es auch still. Also das merkt man schon. Ne? Also natürlich wird es immer Leute geben, die auch was sagen, aber es ist schon, man merkt schon.
Ja.
Aber ich hoffe sehr, dass da noch mal Leute nachkommen, die auch wieder neue Energie reinbringen, die Bock drauf haben. Und auch gerne Männer, ne, ich sag's immer wieder, die auch richtige Triebkraft haben, da was zu verändern. Gerade auch Ärzte, Ärztinnen.
Aber das ist so anders, wenn du aus einer Perspektive handelst, die dich selber betroffen macht.
Total.
Ne, also wo du betroffen bist, wo du Sachen anschieben möchtest. Also das ist ja genauso wie gerade mit der ganzen politischen Diskussion. Du musst am aktivsten, habe ich immer das Gefühl, sind die Menschen, die selbst betroffen sind, die selbst mehrfach marginalisiert vielleicht sind, die selbst Erfahrungen gemacht haben mit Ausgrenzung oder
natürlich.
Ne, also das, ich wünsche mir einfach, dass Menschen einfach viel lauter werden, gerade was so gewisse Themen angeht. Ne?
Also kann ich euch schon mal den Zahn ziehen? Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Männer gibt, die sich in Zukunft auch für dicke Menschen einsetzen werden.
Für dicke Menschen meinst du?
Ja, also ganz besonders jetzt dicke Menschen. Ich glaube auch nicht.
Zieh mir keinen Zahn. Aua.
Nee, ich muss ihn ziehen, weil ich war gerade so und denke mir so.
Nüchtern.
Ja, Wunschvorstellung.
Es gibt ein, zwei Influencer, die sehe ich regelmäßig, die wirklich dicke Menschen in Schutz nehmen. Also wirklich Fitness.
Ja, aber die bauen dann auch wieder ihr Wissen. Also was ich okay, also man muss es irgendwie tolerieren, aber die schreiben dann auch ihre Bücher darüber und verkaufen sich darüber.
Aber ist besser als
nichts. Ja, es ist besser als nichts.
Ich weiß, wenn die... Genau, also wenn, und es gibt einige, auch auf TikTok habe ich auch schon gesehen, gerade auch so, dass du ab einem gewissen Grad auch nicht abnehmen kannst und hilft auch Sport und Ernährung nicht, weil du selber auch deinen Grundverbrauch so runtergedrosselt hast.
Auch gerade mit den Diäten, die wir alle gemacht haben, ne, die ganze Diet Culture, die uns krank gemacht hat, so, ne, mit 12 in die erste Diät, wir sind halt alle am Ende Körper, also so, was das angeht, was, klar, es wird immer die paar Personen geben, die sich da aus, ich sag mal, eigener Kraft rauskämpfen, die wird es immer geben. Aber es wird auch immer die Leute geben, wo es, und das ist der Großteil, wo es einfach nicht so ist und wo vielleicht auch noch ein Lipödem eine Rolle spielt. Was auch immer nicht gesehen wird, und da könnte ich jetzt mittlerweile, seitdem ich es weiß, immer wieder schreien. wenn männliche Coaches mir etwas über weibliche Körper erzählen wollen. Ne? Also jetzt mal ehrlich, ist ja schön gut, dass sie da ihre Ausbildung machen etc., aber wir haben doch jetzt wirklich auch in den letzten gerade 3 Jahren gelernt, dass der weibliche Zyklus einen riesen Einfluss hat. Männer haben einen 24-Stunden-Zyklus und Frauen einen 28-Tage-Zyklus. So. Und da ist eine ganz andere Zellgeneration. Die Hormone spielen anders rein. Und wir sehen ja, dass ganz viele hormonelle Störungen auch ganz viel mit dem Gewicht zu tun haben, etc. Und da ist halt noch so wenig Aufklärung, so wenig Forschung. Alleine, das ist jetzt ein anderes Thema, aber dass die Lipödem-Sachen nicht übernommen werden, dass ich massenweise Freundinnen habe, die sich zutiefst verschulden. In so einem jungen Alter, das Geld könnten sie so gut anlegen für ihre Rente später, ne, weil wir haben die Gap, ne? 49% der Frauen kriegen weniger Geld. Das habe ich letztens in einem Finanzworkshop von der Bank gelernt. Wir kriegen weniger Geld oder haben später weniger Geld verdient, so, ne, durch Care-Arbeit etc. Und all das zu sehen, das macht mich einfach so sick. Also mich macht so sauer und wütend und ja, und ne, wir steigern uns wieder rein. Das wollten wir gar nicht.
Wie hat Susi Orbach das schön gesagt? The body of a woman is a battlefield. Mhm. Und das ist wirklich so. Ja. Es ist einfach ein Kampffeld, eine Kampfzone der weibliche Körper. Ne? Also,
ja, und sorry, das ist, es ist ein ganz schwieriges Thema, auch wie du es gerade nochmal gesagt hast, mit dem Lipödem, mit Kassenleistung. Da muss ich natürlich auch reingrätschen und denke mir so, ja, klar, es wäre schön, wenn die Kasse das übernehmen würde, aber es wäre auch schön, wenn es wirklich dann spezielle Kliniken geben würde, die das übernehmen. Ja, und vor allem, dass es ästhetisch gemacht wird.
Natürlich,
denn es gibt ganz viele Vorfälle, da wird gesaugt, 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 gesaugt und es wird einfach nur gesaugt und es ist nicht ästhetisch am Nachhinein.
Genau,
es
ist nicht straff. Nee. Das musste ich auch noch lernen, wusste ich auch nicht.
Und,
und
das habe ich auch, ich habe ich hatte ein Q&A und da ging es auch wegen Magen-Bypass-Operationen und hat mir auch jemand geschrieben, der eben auch einen hatte und ich so, naja, willst du dich straffen lassen? Und er so, ja, klar, also nach 100 Kilo muss, also wäre schön, aber das ist nicht sein Ziel, das machen zu lassen, weil er ist einfach nur froh, dass er jetzt einfach, dass es los ist und er diesen Schritt gegangen ist. Und ich natürlich dann, und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das ist eine Straffung, wird ja auch von der Krankenkasse übernommen. Und da wäre es mir auch wichtig, je nachdem natürlich, aber da wäre es mir auch wichtig, wirklich noch zu sagen, dass wenn man diesen Schritt gegangen ist und man hat so viel Gewicht abgenommen, dann wirklich zu überlegen, nehme ich lieber mehr Geld in die Hand und gehe wirklich zu einem Schönheitschirurgen,
wenn
der
hat,
richtig
ne?
schrafft. Ja, klar, aber wenn man es hat. Aber das Ding ist, wenn du diesen Schritt gegangen bist und dann kriegst du wie so einen Lilienschnitt und du wirst komplett einfach nur noch zusammengeflickt und das sieht dann einfach alles nicht mehr ästhetisch aus. Das ist, weißt du, dann bist du diesen Schritt gegangen, hast dich vielleicht im Vorfeld ganz gut gefunden, hast aber nur mehr gewogen und dann bist du aber komplett übersät mit Narben, weil du einfach verunstaltet wurdest und das ist nicht mehr einfach schnell rückgängig zu machen.
Ja, es gibt einen T-Schnitt, ne? Also gerade das habe ich aber auch, wenn der Oberbauch halt auch also runtersackt sozusagen, dann nennt man das so einen Anker oder T-Schnitt, dann wirst du halt quasi wie so ein T einmal auf, also unterer Bauch und oben dann, also unter der Brust quasi. Das ist aber manchmal, geht es auch nicht anders. Ne? Und ich muss sagen, ganz oft ist es bei den Krankenkassen so, dass dann eine Bauchstraffung übernommen wird. Und stell dir mal vor, du hast 100 Kilo abgenommen, dann siehst du aus wie zusammengesteckt. Muss er ja auch mal sagen, ne? Das ist ja, das ist dann ja die Wahrheit dann dahinter. Mhm. Und du kannst gar nicht so viel Sport machen, weil einige immer, ja, dann musst du einfach so Tabletten nehmen und Sport machen. Ich so, Leute, ich mache manchmal 5-mal die Woche Sport, ne? Mhm. Und ich mache das nicht, weil ich das muss oder so, mein Soll habe ich sowieso schon lange erfüllt, was empfohlen wird für nach einer Magenverkleinerung, sondern einfach, weil ich das gerade richtig geil finde, was ich alles so kann. Mhm. Ne, ich kann wieder auf die Knie, ich Fersensitz kann ich auch immer noch nicht und das werde ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich es anatomisch mit meinen Lippen, den Beinen hinkriege, aber weil ich das einfach gerade genieße. Ne? Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber Bauchstraffung reicht dann doch schon. Ich sage, ja, dann habe ich Brüste, die wahrscheinlich bis zum Bauchnabel reichen. Meine Beine, da merke ich auch, dass es so nach unten sackt, obwohl ich also das ist ja auch immer so die Sache, wie zufrieden, was heißt denn zufrieden? Ne? Natürlich würde ich immer hängende Haut, also für mich persönlich, mehr in Kauf nehmen als nochmal jetzt 70 Kilo drauf. Mhm. Ne? Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, mir geht's dann zwar, weiß ich nicht, ob es mir ums Ästhetik geht oder so, es geht mir einfach um Bewegungsfreiheit und wenn ich mich anziehe, dann sieht man die Narben nicht. Ne? Mhm. Aber ich finde es ein Unding, dass man ein Motivationsschreiben schreiben muss, nach so vielen, was du dann durchgemacht hast, du musst dein Gewicht halten, also du kannst dich bewerben auf eine Schönheits-OP, nachdem du dein Zielgewicht, was du haben wolltest, erreicht hast. Das muss auch unter einem gewissen BMI sein. Und wenn du es mindestens 6 Monate gehalten hast. So, dann kannst du dich darauf bewerben mit einem Motivationsschreiben. Und es kann sein, dass du nur eine Bauchdeckenstraffung bekommst. Und nicht die Oberarme auch noch und nicht die Beine. Und dann, was Verena auch gesagt hat, dass du dann, dass zum Beispiel dann irgendwie an den Beinen das Lipfett entfernt wird, aber es wird nicht gestrafft. Mhm. Das ist dann denkst du dir auch wieder, was muss ich beweisen und warum kriegen einige nur eine Bauchdeckenstraffung und bei anderen wird ein Bodylift gemacht? Ne? Manche bin ja wirklich sehr viel vernetzt in dem Bereich. Da erzählen mir Frauen, ja, ich musste zweimal Widerspruch einlegen, bis ich dann endlich, das zehrt an den Nerven. Ja, das macht dich physisch, psychisch fertig.
Ja, das machen die aus Geldgründen so, ne? Also ist ja wie mit Psycho, also ist jetzt anders, aber schon das, ich habe das mal mit der Psychotherapieabteilung gesprochen, bei der Krankenkasse, die meinen auch so, ja, wir lehnen 99% der Fälle ab und ja, wenn Einspruch, dann vielleicht mal, aber eher nicht, also versuchen sie es gar nicht erst. Ja. So, ne, das geht da eigentlich immer ums Geld.
Ja, was das aber bedeutet für Menschen, die darunter leiden, also wo Haut auf Haut trifft, also Hautlappen, ne, oder wo sich Sachen, Stellen entzünden, da kannst du noch so hygienisch sein und dich noch so gut waschen, es tut einfach weh, es schwitzt im Sommer, du brauchst nur das falsche Material an Unterhose anhaben. Mhm. Vielleicht nicht Baumwolle, sondern irgendwie Mikrofaser oder was weiß ich, dann fängt das schnell an zu schwitzen. Und du musst dann einfach immer provisorisch, also ich nehme dann immer im Sommer, hatte ich letztes Jahr auch, habe ich eine Zinkcreme mir einfach unterm Bauch aufgetragen, damit ich da nicht so schnell anfange zu schwitzen. Mhm. Und das kann ja nicht die Lebenslösung sein.
Und das sind genau solche Dinge, von denen jemand anderes überhaupt vielleicht gar keine Ahnung hat.
Will er auch nicht hören.
Nee, zum Beispiel, ich meine, ich bin ja auch dick, aber ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt keinen großen Busen und bei mir ist das mit dem Bauch jetzt auch kein Problem gewesen, aber ich sehe es natürlich auf Instagram, dass andere sagen, naja, ich nehme diese Seife her, weil du halt einfach diese von den Hautlappen, die halt aufeinander liegen und du merkst, ich meine, wir wissen alle, wie es im Sommer ist, wenn man sich einen Wolf läuft, ja?
Klar.
Oder wie es ist, unterm Busen zu schwitzen und dann, dass es vielleicht mal reibt oder so. Mhm. Und das sind genauso Punkte, darüber wird nicht gesprochen. Und dafür werden Leute angegriffen. Und jetzt gab es ja jetzt auch einen Fall, ich weiß nicht, inwiefern ihr es auch mitbekommen habt in den USA, dass eine ehemalige Plus-Size-Influencerin nimmt ja gerade ab und nimmt die Leute mit auf diese Journey und hat sich aber auch ein bisschen schwierig gegenüber Verhalten mit ihren Aussagen, was sie so von sich gegeben hat bezüglich dicken Menschen und sowas. Dann wurde sie wirklich jetzt ganz extrem jetzt von anderen Leuten, also auf TikTok, auch auf Instagram, ihr Video, also es gab Stitches,
was hat sie
wo sie dann richtig fertig gemacht wurde. Ja, sie hat sich einfach ein bisschen fettphob natürlich geäußert, aber sie sagt, sie musste das machen, weil sie sich selber ihren Hintern nicht mehr abwischen konnte.
Ach, das habe ich gesehen. Ach Gott.
Genau, und dass das deshalb jemand das so angegangen wird. Und das ist etwas, weißt du, und das, ich verstehe es voll und ganz, wenn du dich selber nicht mehr sauber halten kannst und dann sagst, ich möchte diesen Schritt gehen, ich möchte abnehmen, sie hat jetzt keine Magen-Bypass-Operation gemacht, sondern ich glaube, sie nimmt Wegovy. Aber das ist zu respektieren und jeder Mensch ist individuell. Wir stecken da nicht drin. Wir wissen es vielleicht nicht, wie es ist, sich nicht mehr den Popo abputzen zu können.
Genau das,
oder so.
Kurz dazu. Das war ja auch das, ne, habe ich dir auch schon erzählt, Tanja, dass ich auch mal eine Konversation mitbekommen habe, wo dann Leute gesagt haben, so, ja, aber so und so Magen-OP, ne, bla, ist alles schwierig und so. Ich so, Leute, ihr seid nicht annähernd in einem Körper von dieser Person, die das dann macht. Also einfach mal Mund halten. Wenn man nicht, also ne, wie du das eben auch schon gesagt hast, Verena, wir hatten natürlich früher auch unsere Meinung darüber.
Ich auch. Ich
habe
einen Shitstorm gehabt, weil ich mich mal abfällig geäußert habe. Das war auch schon 2-3 Jahre her. Ne? Und ich sag mal so, ich würde sagen, in sehr vielen Fällen mit den Menschen, mit in denen ich gesprochen habe, ist es wirklich in ganz vielen Fällen der letzte Strohhalm, nach dem sie greifen. Wenn jemand 200 Kilo oder mehr mit sich rumträgt, dann ist das kein Spaß.
Nein.
Na, und dann wird ja auch immer so schön gesagt, dicke Leute bewegen sich nicht so gerne oder sind faul. Ja, geh mal mit einer Person, die 200 Kilo wiegt, also ich kenne das ja selber, geh mal einfach draußen spazieren.
Du wirst ja.
Geh mal ins Gym, geh mal schwimmen. Du bist immer dummen Blicken ausgesetzt.
Ja, und was dir ja am Ende passiert ist, ne?
Ja, von angespuckt werden bis hin zu beleidigt. Keine Ahnung, also das sind so
Ist es so satt dann auch, ne?
Ich habe auch, das hatte ich letztens mit NDR, als sie mich besucht haben zu Hause, habe ich auch gesagt, ich hatte auch, also zusätzlich zu den körperlichen Einschränkungen, die ich hatte keinen Bock mehr auf dieses Kommentare.
Ja,
also
du angefeindet
diese Zeit,
werden.
Immer diese Side-Comments, ne? So, guck mal, die Dicke, guck mal da, guck mal da, oh, hast du gesehen oder hier. Dieses,
und eine Sache, die ich gerade persönlich auch merke, ist, dass Leute unfreundlich sind, weil früher, weil ich bin wirklich, ich gebe mir immer Mühe, wenn ich unterwegs bin draußen, dass ich freundlich bin, zu den Leuten lächel und alles, ne? Und das ist weg. Also dieses Pretty Privilege oder wie man es auch immer nennen mag, es ist einfach, also es ist noch selten da, aber also ich merke einfach, wie es sich verändert. Merkst du da auch gerade was?
Ja.
Dass also es wiederkommt?
Voll, ich komme gar nicht damit klar. Vorhin bin ich mit Taxi hingefahren. Mhm. Der Taxifahrer hat mich die ganze Zeit so angeglotzt. Ne? Und ich habe immer so Situationen, dass ich das gar nicht checke. Mhm. Manchmal auch. Oder dann hatte ich mich letztens eine Fitnessstunde mit einem und da hat er mich irgendwie angequatscht beim Training und ich dachte nur, warum fragt er mich denn solche Sachen? Und dann hat er mich gefragt, ob wir Kaffee trinken wollen. Das hatte ich auch noch nicht. Und ich check das manchmal nicht.
Ja.
Ich bin dann immer
man
so.
Man kennt das ja gar nicht so.
Nee, also ich hatte das, ich habe immer auch mit mehr drauf auch Komplimente bekommen, aber die waren anders. So.
Das merkst du schon.
Und ich merke schon, dass Menschen, also hauptsächlich Männer, sich anders mir gegenüber verhalten.
Respektvoller,
das,
ne?
Ja, und das finde ich auch manchmal anstrengend. So.
Weil dafür wollte man sich vielleicht auch mit dem Gewicht schützen. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja. Ja. Gerade viele Menschen, die sehr traumatische Sachen erlebt haben, haben deswegen teilweise mehr Gewicht, um unsichtbar zu werden. Was so paradox ist, weil du bist
es
nicht
ist ein
unsichtbar.
Paradoxum.
Aber
voll.
Gesellschaftlich wirst du schon unsichtbarer. Es ist echt total krass.
Oh, das ist aber so traurig.
Es ist alles, worüber ihr redet, ist teilweise.
Ja, aber es tut mir gerade so weh, weil es gibt jetzt wahrscheinlich wieder ganz viele Mädels da draußen, die vielleicht auch keinen Partner oder eine Partnerin haben und denen sagen, ja, wenn ich nur abnehmen würde,
ja,
würde ich vielleicht die Person finden.
Das ist es
nicht. Und das ist es
nicht.
Echt,
du wirst in jeder Beziehung mit dir selber konfrontiert. Dein Mensch, dein Lieblingsmensch, dein Herzmensch kann dich lovebomben, der kann dich toll finden, der kann dich hochheben lassen, der kann dich, keine Ahnung, der, wenn du nicht fest bist mit dir selber, rennst du so schnell in Beziehungen, die dich entweder alle deine Kraft kosten und dich am Ende zurücklassen, wenn du nicht fein mit dir selber bist, würde ich aus heutiger Sicht, aus meiner Erfahrung sagen. Oder du landest bei jemandem, der dir gar keinen Druck macht. Und ich bin jemand so wie André, der macht mir keinen Druck. Ich habe mit 200 Kilo meinen Heiratsantrag bekommen. Der hat mich, er sieht mich einfach so, wie ich bin. Der findet mich witzig und lustig. Und wir passen einfach wie Arsch auf Eimer.
So schön.
Und auch wenn wir sehr unterschiedlich sind, was unseren Style angeht. Sorry, Schatz. ist es tatsächlich so, dass ich ohne Druck, ja, ohne Druck von außen selber so viel mehr bei mir angekommen bin, als also das ist eigentlich das größte Geschenk, ne?
Voll.
Also und das finde ich auch am besten, weil man ist immer mit sich selbst konfrontiert. Deswegen muss man dafür sorgen, dass man die Bestätigung, und deswegen funktionieren Diäten ja auch so gut. Wir arbeiten immer nur im Außen. Wir wollen immer nur diese Hose anziehen, in diese Klamotte passen. Wir arbeiten nicht von innen und das fehlt mir so.
Das ist ja auch das, was wir eigentlich immer, das, was wir schon seit 100 Jahren predigen wollen. Wir müssen erstmal anfangen, uns selbst zu akzeptieren und das kann eine gute Grundlage für alles andere sein. Voll. Aber wenn das nicht stattfindet, landen wir immer wieder in den gleichen Teufelskreisen, in den Spiralen, wo wir unglücklicherweise schon als Jugendliche waren. Ja. Und wir kommen da nicht weiter. Und das ist der Schlüssel.
Und das ist auch eine Gewichtsabnahme. Und das ist gerade ganz viel mit Frauen, die zum Beispiel eine Lipödem-Operation hatten, die für den danach auch nicht glücklicher deswegen, weil sie jetzt schlankere Beine haben.
Ja, vor allem. Also das,
solange
das macht,
du nicht, solange du nicht in deinem Kopf anfängst, dich wieder sich selbst bewusst zu sein und zu werden
und, das ist
und sich mit sich selber auseinanderzusetzen,
Das
ist ein ständiger Prozess. Du wirst ansonsten eine innere Unzufriedenheit überträgt sich nach außen. Das ist ein Spiegelbild. Ja. Da kann man auch, wenn jemand was anderes sagt, ich empfinde das so, ich sehe es ja auch an und es ist egal, ob jetzt hier ich an der Kasse bin und da stehe ich und ich sehe, diese Verkäuferin ist so unzufrieden mit sich selber und strahlt mir das aber auch schon so aus, also oder unzufrieden über den Job. Also ist komplett egal, weißt du? Ich meine, ich sage nur, oder auch die Kommentare, die wir teilweise auf Instagram bekommen, von wegen, du bist zu fett, sowas mit ich bin auch dick, aber sowas würde ich nicht anziehen. Nee. Ja, das sagt alles schon über dich aus.
Immer,
nur weil du mit
immer.
Dich selber unzufrieden bist, spreche es mir nicht ab und lass mich anziehen, was ich möchte. Ja. Punkt.
Absolut.
Und das ist der Punkt. Es wird nicht funktionieren, sobald du nicht bei dir selber anfängst zu arbeiten.
Genau.
Und das ist genauso auch mit der Magenoperation, wie ich das hoffentlich so sagen darf. Nur weil man sich operieren lässt, ist damit nicht alles getan. Klar, es ist vielleicht ein leichter Einstieg, aber trotzdem gibt es Dinge zu beachten, die du danach beachten musst. Ich meine, Sani, ich verfolge das ja bei dir. Du musst supplementieren in Form von Vitaminen. Du musst, dass dir deine Haare vielleicht auch nicht ausfallen. Und das kommt aber auch irgendwann wieder. Der Körper muss sich so umgewöhnen. Und das ist natürlich ein Rieseneinschnitt, weil du musst auf deine Proteine achten. Und du sagst selber, du schaust und nimmst natürlich jetzt vielleicht keinen Zucker mehr, sondern greifst auf Zuckerersatzprodukte zurück und sowas. Aber ich glaube, viele Leute. Klar, es ist in der Hinsicht schon eine Diät, aber
Ja, eine Lebensumstellung.
Ja, eine Lebensumstellung eigentlich.
Also ich glaube, der Körper, also die Sache ist ja, also ich hole mal kurz aus, also das Hungerhormon wird ja im Magen gebildet und mein Magen wurde mir zu 80% entfernt. Es bleiben 20%. In mich passen pro Hauptmahlzeit mittlerweile so 220, 230 Gramm. Viele denken, das ist ein Salatblatt, aber es ist schon mehr. Also ich zeige das ja ab und zu auch auf Instagram, was ich so esse. Aber ich mache das wirklich im geschlossenen Abo-Bereich, weil mich das auch manchmal nervt, wenn die Leute fragen, schaffst du das alles auf? Mhm. Ich sehe, ja, das ist eine kleine Portion. Guck mal, ist ein kleiner Teller. Ich will mich damit, ich habe da keinen großen, ne? Also das ist manchmal schon anstrengend, aber dieses Hungerhormon, das ist erstmal weg. Also es ist nicht mehr vorhanden. Das ist der gleiche Effekt wie bei Wegovy oder bei, wie heißt das andere noch?
Ozempic.
Was ja das gleiche ist, darf man auch nicht vergessen. Ne? Wegovy ist einfach für die Menschen mit Adipositas ab 30, man im BMI von 30.
Und man zahlt deutlich mehr als für Ozempic.
Genau, also das ist der gleiche Inhaltsstoff. Der gleiche
Eins zu eins gleich.
Ein Pen Wegovy kostet 171 Euro, während eine 3-Monats-Packung Ozempic 220 Euro kostet. Habe ich nämlich gestern erst nachrecherchiert, weil ich diese Diskussion nämlich auch in dem Q&A hatte.
Ja.
Und auch ganz viele Antworten diesbezüglich kamen. Also viele sagen, die Leute nehmen natürlich das Medikament weg. Die anderen sagen, ich nehme sie und ich bin mega happy. Und da bin ich so, ich glaube tatsächlich nicht, dass die dicken Menschen das Medikament wegnehmen, denn ich glaube nicht, dass die meisten mehrgewichtigen Menschen das nehmen, weil es gar nicht so leicht ist, das zu bekommen, sondern dass es eher schlankere Leute sind, die sich es irgendwo besorgen.
Aber der Schwarzmarkt boomt dafür, ne? Also ich habe gerade wirklich vor ein paar Tagen eine Reportage darüber gelesen. Es gibt gefälschte Rezepte, es gibt Frauen, es saß sogar bei Stern.TV eine
Influencerin
hat gesagt, sie beschafft sich das illegal. Ich so, hallo? Was sagst du denn da? Und das auch wieder, ne, der Beruf der Influencerin, also schon wieder, wo ich dachte so, wow. Aber wirklich, da gibt es einen riesen Schwarzmarkt oder Ärzte, die einfach die Spritzen dir setzen für 30 Euro.
Habe ich auch gesehen, also aber jetzt mit Stern.TV war wieder spannend. Eine junge Frau gegen einen weißen alten Mann, so, ne? Und dann der Moderator dazwischen, der sowieso sehr... aber da dachte ich so, diese Debatte könnte man auch mal ganz anders führen.
Ja.
Viel respektvoller, viel... Dass man,
die Sache ist, ich glaube, ich sage nochmal kurz was zum Hungerhormon und dann immer auch vermeintliche Wundermittel. Also den Hunger habe ich jetzt ja nicht mehr. So, also ich merke schon, wenn ich nicht esse, ich esse sehr regelmäßig. Das hatte ich vorher nicht so. Ich esse so 3 Mahlzeiten, also 3 Hauptmahlzeiten, 2 kleine Mahlzeiten. Ich habe auch heute meinen Wrap in der Tasche mitgemacht und ich muss halt supplementieren. Aber das ist auch nicht gesagt, dass es immer so sein muss. Ich hatte gerade jetzt letzte Woche mein großes Blutbild. Da wird jetzt geschaut, habe ich irgendeinen Mangel? Also wie ist das mit meinem Kalzium? Wie ist das generell mit dem ganzen... mit meinem Blut, welchen Mangel könnte man da feststellen? Und dann muss man entscheiden, das muss ich vielleicht anpassen, vielleicht muss ich mehr Kalzium nehmen oder vielleicht muss ich meine Multivitamintabletten ein bisschen anschrauben. Das muss man dann sehen. Ich kann nicht gleichzeitig essen und trinken. Es wird auch immer besser, aber das gewöhnt man sich einfach an, dass man nicht gleichzeitig zum Essen trinkt. Ich kenne das auch tatsächlich von meinen Eltern und von meiner Oma so. Die sitzen am Tisch immer ohne Trinken. Ich habe das früher nie verstanden.
Ich konnte das nicht. Aber
das ist so, das kommt auch aus der Nachkriegsgeneration. Nicht satt trinken, sondern erstmal essen und satt werden und dann vielleicht noch trinken. Ich hatte mit Haarausfall wenig zu tun. Also ich trage Extensions, aber ich habe tatsächlich, man sagt so, nach 3 Monaten kommt der Haarausfall, dann bleibt er 3 Monate und geht nach 3 Monaten. Und ich hatte so ein bisschen lichteres Oberhaar, aber jetzt ist auch irgendwie wieder gut.
Sieht super aus.
Und da muss ich auch sagen, es ist genetisch bedingt, ob du Haare verlierst oder nicht. Es ist beim Bypass, sagt man so, da wird ja auch noch der Darm verkürzt und die Verdauung auch nochmal, der Verdauungstrakt bearbeitet. Da ist es wahrscheinlicher, dass man Haarausfall bekommt als jetzt normal. Und ich glaube, es gibt sehr viele Vorurteile, weil ich stehe jetzt auch nach einem Jahr vor dem gleichen Problem vor jemand, der nicht operiert ist oder jemand, der eine Spritze nimmt. Man muss gravierend neue Gewohnheiten geschafft haben. Und das ist nicht nur mit weniger Essen und mehr Sport getan. Du musst dich mit deiner Psyche auseinandersetzen. Wenn jemand da sitzt und ich gehe nur zum Sport und in ein anderes Extrem verfällt, extrem viel Sport, extrem viel Shopping, ich kenne welche, die haben angefangen zu rauchen. Dann ist Alkohol, wirkt viel schneller. Also wenn ich 2 Drinks habe, tschüss.
30% Transfer Addiction. Tjo, ne?
Das geht richtig. Also da musst du aufpassen.
Voll.
Du musst dich kennen.
Aber kriegst du auch, entschuldige, dass ich reingehe, aber kriegt man denn auch irgendwie eher einen Therapieplatz angeboten? Nee, oder?
Nee, also ich habe mir den selber gefunden, gesucht, 116117.de, glaube ich, ist die Seite. Ne? Da kriegt man auch einen Akutplatz innerhalb von 14 Tagen, dass man wenigstens mit jemandem sprechen kann. So. Aber Therapie musste ich mir alleine suchen.
Also, hast du jetzt aktuell auch?
Nö, ich war bei 10, also ich hatte so eine Akuttherapie, ja. Das waren so 10 Sitzungen, mhm. Aber ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr, einfach weil ich einen Trauerfall in der Familie hatte, mhm. Darüber will ich einfach nochmal drüber sprechen und so Sachen mhm. nochmal ein bisschen verarbeiten, aber momentan nicht.
Aber ist krass, oder? Dass man dann nach so einer krassen Lebensveränderung, so einer OP, dann nochmal wieder, also so ging es mir nach meinem Klinikaufenthalt zum Beispiel mhm. auch, ich wurde komplett allein gelassen. Ich wusste jetzt, ich habe ADHS, ich wusste jetzt, okay, mhm. Thema Essstörung, da können wir ja. das und das machen. Und das Problem ist ja, wie geht's zu Hause weiter?
Ja.
Und dann kriegst du nicht die, ne, da wird dir einfach mhm. nicht geholfen. Und das ist aber das, was man eigentlich bräuchte, damit es wirklich langfristig auch einen Effekt hat. Aber das kostet dann wieder zu viel, diese ganze Sorge.
Ja, aber ich muss sagen, es muss auch Eigenverantwortung
geben. Natürlich, das klicken. Ist ohne Frage. Ja, aber gerade so Strukturen verändern,
das ist
schon hilfreich, wenn da eine andere Person ja. von außen, gerade wenn du halt jetzt mit ADHS zum mhm. Beispiel zu tun hast, mhm. Oder wenn es um Lebensmittel geht, dann mhm. hilft es schon sehr, wenn man nochmal einen kleinen Rahmen hat, der einen so ein bisschen ausleitet mhm. praktisch mhm. und man nicht dann von 0 auf 100 und von 100 auf 0 wieder geht, ne?
Also gerade bei der, ich beziehe es jetzt mal auf die Magenverkleinerung, mhm. ist es so, dass man sehr viel Eigenverantwortung
ja, klar.
hat. Also du wirst natürlich erstmal, ich habe einen Ansprechpartner, mhm. ich habe eine Ansprechpartnerin, ich habe einen direkten Kontakt zu Dr. Mansfeld, ist aber auch nicht nur, es mhm. ist nicht so selbstverständlich, sage ich mal. Also ich kann ihn auch was über WhatsApp oder so fragen, ne? Aber meine Ernährungsberaterin, die in der Klinik ist, die kann ich auch, also ich kann der auch eine E-Mail schreiben und sagen, hey, ich habe das bemerkt, was kann ich machen?
Super.
Kann ich meine Portion ein bisschen größer machen? Ich merke, wenn ich mehr Sport mache, merke ich zumindest, dann kann ich auch mehr essen. Mhm. So. Und ich meine, wir reden hier von 20, 30 Gramm. Ne?
Aber eine Sache, genau, die ich im Vorfeld auch noch, die habe ich letztes Mal auch schon erwähnt, aber ich fand die super wichtig, weil ich finde, das ist auch nochmal ein guter Einblick, weil ich habe auch wirklich gerade den Vergleich, ich war ja schon bei der Klinik. In der Klinik hatten wir zum Beispiel Leute, die auch nach einer OP kamen und ich habe einfach wirklich gesehen, wie die wirklich in eine gravierende Essstörung, also eine Magersucht reingerutscht sind. Mhm. So, ne? Und das war wirklich heftig zu beobachten. Und bei den Leuten habe ich halt auch gemerkt, dass die sich vorher ganz mit ganz wenig Sachen so auseinandergesetzt haben, mhm. sondern wirklich ihnen gesagt wurde, hier mach das ist der Shortcut. Und bei dir, da wusste ich wirklich, du hast alles vorher gemacht, ne? Und da wurde ja auch wirklich abgefragt, so, ne, wie bist du aufgestellt, freundeskreistechnisch, mhm. familientechnisch, ne, hast du eine Partnerschaft, bist du selbstbewusst, dies,
wie
das,
zufrieden
jenes?
Sind sie mit ihrem Sexleben, wurde ich auch gefragt. 2 von 1 bis 10, ich so, wow.
Was?
Ja, also man muss ich wirklich vorher sagen, also es gibt Kliniken, die brauchen ab einem gewissen BMI, braucht man keine Genehmigung der Krankenkasse. Mhm. Die könnten, also hätte mich da vorstellen können, ich hätte am nächsten theoretisch operiert werden können. Das machen die Kliniken, mit denen ich zu tun habe, also das Asklepios Klinikum in Rissen arbeitet mhm. nach der gleichen Methode wie die Schönkliniken, das machen die nicht. Mhm. Also du hast dann ein verkürztes MMK, wenn dein BMI sehr hoch
ist. Was ist MMK?
Also multimodales Konzept, mhm. das setzt sich zusammen aus Ernährungstherapie, psychologischem Gutachten, du musst eine Magenspiegelung machen, du musst sämtliche Fragebögen ausfüllen und es gibt halt diese OP-Gespräche, aber es gibt auch Ernährungsschulung Prä- und Post-OP.
Was ich auch gerne alles hätte, aber ohne diesen ganzen OP-Quatsch. Ja, schade, ne? Das ist das einfach wirklich nur da gibt, da sieht man einfach wieder, wie wichtig sowas dann.
Ja, also da muss ich wirklich sagen, dass es ist wichtig, dass es sowas gibt,
voll.
Dass die Menschen das alles mitmachen und auch durchziehen.
Mhm.
Ich glaube, und ich hätte ein verkürztes MMK haben können, mhm. ich habe mich aber länger damit beschäftigt, mhm. weil ich einfach alles Mögliche wissen wollte und dachte, oh Gott, Risiken, Nebenwirkungen, bin ja. in allen möglichen Facebook-Gruppen gewesen, habe dann so viel gelesen, dass ich irgendwann auch dachte, so jetzt muss ich hier mal dicht machen, ne? Weil das ist mir zu viel.
Wie lange ging das? Halbes Jahr?
Das MMK ging dann 6 Monate und in der Zeit musst du halt ein Bewegungsprotokoll führen, also du musst zeigen, dass du dich bewegst, du musst mindestens 1,5 Stunden Sport die Woche machen, mhm. musst du auch nachweisen, stempeln. Die Sache ist, mit einem Gewicht, ne, von 200 mhm. Kilo, was kannst du denn großartig machen? Also ich bin trotz alledem, ich bin schwimmen gegangen, habe mhm. dann vor 2 Jahren oder so angefangen mit dem Schwimmen, also das hatte ich sowieso drin, und habe einfach auch meine Höchstschrittzahlen dann ausgedruckt, bin viel mit den Hunden gelaufen und habe wirklich versucht, mich mehr zu bewegen.
Mhm.
Ich habe aber auch gesagt, dass es wirklich für mich schwierig ist, diese Bewegung, was man, also ich bin auf 1,5 Stunden mhm. die Woche gekommen, ich habe auch so einen Heimtrainer mir dann gekauft, dann ging das auch, aber das ist extrem, also diese, man muss sich das echt vorstellen, wenn du nicht mehr richtig aufstehen kannst mhm. oder, weiß ich nicht, dich nicht auf den Boden setzen kannst, diese Kraftanstrengung, mhm. die es bedarf, diesen Weg zu gehen und da wirklich hinzugehen. Ich weiß, wie viel Angst ich vor dem ersten Besuch hatte im Adipositas-Zentrum. Und wo dann ein netter Arzt mir gegenüber saß und sagte, ja, nun nehmen Sie aber auch mal das Thema Schuld von Ihren Schultern. Es ist nicht nur weniger Essen und Sport. Es ist so viel auch Genetik. Es hat so viel mit dem Hormonhaushalt zu tun. Und davon geht man ja auch aus, dass man nach einer Magenverkleinerung, dass sich auch der Hormonhaushalt so krass ändert. Mhm. Na, also da muss auch, ich glaube, es, weil Heißhunger wird im Gehirn gesteuert. Es müssen sich auch die Rezeptoren, weil ich habe das ja nicht mehr. Ich bin drei Jahre Binge-Eating-Free tatsächlich,
wow,
und habe jetzt ein Jahr Post-OP. Ich habe diesen Heißhunger nicht mehr. Mhm. Na, und das ist alleine das schon, diesen Drang nach Essen. Ich merke natürlich schon, dass ich manchmal auch rumgrasen kann. Und natürlich probiert man aus, oh, vielleicht kann ich auch. Wie viele Chips aus dieser Packung passen denn in mich hinein? Das ist alles normal. Man ist neugierig, man will wissen. Aber diese grundlegende Beschäftigung mit dem Thema Essen und das, anders, nicht, ne? Und das nicht zu einer neuen Addiction wachsen zu lassen, mhm, ist extremst schwierig. Mhm. Ich zähle keine Kalorien. Am Anfang bin ich neugierig gewesen, weil ich wollte mal so wissen, was passt denn da so in mich rein, wie viel ist das? Aber ich tracke nicht. Ich habe jetzt heute meine Uhr um, aber ich habe die auch nicht jeden Tag um, wenn ich zum Sport gehe. Also ich tracke nicht alles. Am Anfang hat mich das sehr interessiert, was verbraucht denn so eine Stunde Schwimmen oder eine Stunde auf dem Crosstrainer. Aber
dass man sich da nicht wieder so reinsteigert.
Nee, ich zähle,
ne,
auch meine Proteine nicht. Ich weiß ungefähr, so, was hat und versuche einfach proteinreich zu essen. Ich erlaube mir auch alles, ich verbiete mir gar nichts.
Ja, wir gehen ja auch immer mal wieder zusammen essen und so. Sehe ich ja auch, also ist ganz...
Ich vertrage halt manche Sachen nicht so. Ja. Also Tomate war am Anfang schwierig. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, ich werde nie wieder Tomaten essen können mit Mozzarella. Das ging aber nach ein paar Monaten wieder. Ne? Und das ist, glaube ich, extrem
wichtig. Kaffee geht auch wieder, oder?
Ja.
Hier, cheers.
Also nach Kaffee war wirklich schlimm, weil ich habe 14 Tage durfte ich keinen trinken. Ich habe wirklich, ich hab am Kaffee gerochen.
No.
Das war so schlimm, echt. Also das ist tatsächlich, man muss sich damit auseinandersetzen, aber diese Grenze, dass es nicht eine neue Sucht wird, ist so krass für jemanden, der aus einer Essstörung kommt. Und man muss sich damit so auseinandersetzen und so auch wissen, so, hey, warum? Ich habe das beim Tod meines Papas gemerkt. Ich habe gemerkt, okay, ich würde jetzt gerne Süßigkeiten, ich habe mir auch nichts verboten. Ne? So, ich habe dann gedacht, in dem Moment, ich bin eine emotionale Esserin und okay, vielleicht brauche ich jetzt ein bisschen mehr Süßigkeiten. Da ging natürlich nicht viel in mich rein. Aber ich habe gemerkt, so, ich brauche nicht, da habe ich wirklich gemerkt, den Unterschied zwischen physischen und psychischen Hunger. Mhm. Ich brauche das gar nicht, sondern ich hätte viel lieber die Umarmung von meinem Papa gehabt. Und da ist mir das erste Mal so richtig krass bewusst geworden, was es macht, was mein Kopf will und was mein Körper kann. So, und das ist, ne, ein Riesenunterschied. Und auch ein Sättigungsgefühl, das hatte ich ja gar nicht mehr. Also das war weg. Und jetzt weiß ich, irgendwann sagt mein Körper, stopp. Und wenn ich dann nicht drauf höre, dann geht's nicht, entweder geht's oben oder unten raus. Aber eher selten, sag ich mal. Aber am Anfang weiß man,
ja, da musst du das erstmal einpegeln,
wenn man unterwegs ist und so, man weiß, das kann das gar nicht. Man bestellt sich ein kleines Portionchen, weißt du noch, was wir hatten. Und dann war das halt viel zu viel. Ja. Konnte ich noch zwei Tage zu Hause davon essen, ey.
Aber sag mal, merkst du, dass es Lebensmittel gibt, die du nicht mehr verträgst?
Ganz wenig. Also wenn ich mal etwas nicht mehr so, also André hat letztens Erbsensuppe selber gekocht, da habe ich gedacht, wow, woher habe ich denn diese Blähung? Also das war dann klar, jedes Böhnchen ist ein Tönchen. Ne? aber ich vertrage Gott sei Dank echt sehr, sehr viel. Also ich habe kaum Einschränkungen. Also klar, man, so Sachen, die sehr blähen, so wie Kohl, da weiß ich immer nicht, da kann ich meistens, glaube ich, nicht so viel von essen. Aber ansonsten...
Muss man ja dann auch nicht. Aber ich meine, es gibt ja ganz viele, die können ja gar keine Milchprodukte mehr essen. Die können kein Fleisch mehr essen. Mhm. Die können nichts Fettes mehr essen. Die können nichts Gebratenes mehr essen. Mhm. Also es gibt ja wirklich, meine DMs waren ja auch voll.
Ja, erzähl mal.
Davon.
Was hast du geschrieben oder was? Wieso sind deine DMs voll gewesen?
Ich habe eine Frage bekommen. Ich habe so ein Q&A gemacht. Mhm. Und da wurde mir die Frage gestellt, ob ich jemals in Erwägung gezogen habe, eine Magen-Bypass-Operation, eine Schlauchmagen-Operation zu machen. Und da habe ich gesagt, natürlich habe ich darüber schon mal nachgedacht, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich glaube nicht, dass ich mit meinem Gewicht, glaube ich, würde ich es nicht für sinnvoll halten, diese OP zu machen. Also ich glaube, ich würde erstmal auf andere Mittel zurückgreifen, um das zu probieren, denn ich weiß gar nicht, Tanja, vielleicht kannst du die Frage nochmal ganz kurz beantworten, ob es da eigentlich eine Gewichtsgrenze gibt, dass man sagt, okay, es lohnt sich jetzt eine Magen-Bypass-Operation oder Schlauchmagen-OP oder Magenballon. Ich glaube, das ist ja wieder was anderes, der kommt ja wieder raus, dass die Ärzte sagen, okay, jetzt operieren wir, weil selbst der BMI bei mir ist ja extra, also der ist ja auch hoch deswegen, ne? Aber ich bin halt dadurch, dass ich sehr groß bin, wie Tanja auch. Und ich glaube, Tanja und ich haben jetzt tatsächlich eigentlich eins. Wir sind, glaube ich, jetzt Body-Double.
Ich bin ein bisschen größer als du, glaube ich, noch. 1,86, ne? Irgendwie
ja, ich bin 1,84, genau. 2 Zentimeter. und ich glaube, dass es halt natürlich verteilt sich das jetzt bei einer großen Person nochmal komplett anders. Da kommt es nochmal drauf an. Die eine hat mehr Busen, die andere mehr Bauch, die andere Lippe, dem Beine, dann dickere Arme. Es ist ja auch komplett eigentlich wurscht. Aber ich glaube, also und das ist eine Frage, wo ich jetzt einmal kurz hinauf will, gibt es da, dass Ärzte sagen, okay, kommt es dann auf ein BMI dran auf an oder sagen, nee, sie wiegen jetzt 135 Kilo, sehe ich jetzt nicht in Betracht, dass wir sie operieren.
Doch, also tatsächlich ist es so, ab einem BMI von 35, wenn du Begleiterkrankungen hast, wie Diabetes zum Beispiel, dann kommst du auf jeden Fall für so eine OP in Frage. Mhm. Dann ab 40 generell wird auch operiert. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ich glaube, Dr. Manzheit meinte, ab 40 braucht man theoretisch auch keine Genehmigung der Krankenkasse. Also ab einem BMI von 50 auf jeden Fall brauchst du keine Genehmigung. Also man kommt tatsächlich ab einem BMI von 35 in Frage. Ich glaube, mit einem BMI von 40 muss man noch ein Begleit- also Motivationsschreiben an die Krankenkasse stellen. Und was ist ganz wichtig ist, in Deutschland werden dir diese, musst du nichts zahlen für deine Magenverkleinerung. Da gibt's immer so Menschen, die dann bei mir schreiben, so unter den Kommentaren, ja, wenn ich das Geld hätte oder du hattest bestimmt eine Sonderbehandlung. Nein, hatte ich nicht. Also mich hat meine Magen-OP genau 40 Euro gekostet, weil ich 4 Tage lang im Krankenhaus war. Das Krankenhaustagegeld 10 Euro pro Tag. Die Ernährungstherapie konnte ich online machen. Da hat meine, ich bin bei der AOK, die haben eigene Ernährungstherapeuten, Ernährungsberater, die, mit denen konnte ich das machen. Und alles andere, Magenspiegelung, auch das psychologische Gutachten wird in-house gemacht im Asklepios-Klinikum in Rissen. Und das, also dir wird, du musst nichts bezahlen. Ich verstehe aber den Druck, wenn Menschen sagen, hey, ich habe jetzt ein BMI von 34 und ich fühle mich für die Gesellschaft zu dick. Das ist ja meistens eher so, dass man, weiß ich nicht, habe ich immer so im Gefühl, also dass man für den Arzt zu dünn und für die Gesellschaft zu dick ist. Ich fahre jetzt irgendwo hin ins Ausland und lass mich operieren. Ist aber schwierig mit der Nachsorge. Mhm. Na, also das heißt nicht, dass dann deine Nachsorge in Deutschland getragen wird, dass, wenn du dich im Ausland operieren lässt. Und zum Magenballon möchte ich sagen, das ist etwas, was man eigentlich, das hatte ich im Live auch letztens mit Dr. Manzheit, dass man eigentlich macht bei Menschen, die sehr, sehr adipös sind, also über 200 Kilo, kann das sein, dass es in Vorbereitung, also die auch nicht operabel sind, ne, dann vielleicht. Ich glaube schon, dass es nach oben hin auf jeden Fall eine Grenze gibt, dass man denen sowas erstmal einsetzt, um dann später mit einem Schlauch oder mit einem Bypass zu starten. Aber das ist sehr selten. Also es passiert eigentlich, und ich halte auch nicht so viel vom Magenballon, weil es all das, egal ob Spritze oder auch Magenballon, wenn man sich nicht ganzheitlich damit beschäftigt, bringt das alles nichts. Also dann,
Aber jetzt mal kurze Frage, aber selbst wenn ich jetzt mal so überlege, ich meine, ich müsste schnell ausrechnen, mit unserer Größe und angenommen, du wiegst 120 Kilo, dann muss ja dein BMI auch irgendwo noch bei...
Ja. Der BMI
34 sein. Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und wenn jemand 100, also ich habe letztens auf Instagram und da war ich entsetzt, weil da war ein Mädchen, die hat 110 Kilo gewogen und hat sich eine Magen-Bypass-Operation gegeben in der Türkei. Und ich war so, warum?
Ja.
Mit 110 Kilo?
Die eigentlich 60 Kilo im Kopf haben. 50
ja,
Kilo.
aber
160 Kilo.
Nee, genau. Gibt ja diese Trends, diese ekelhaften Trends auf TikTok. Wenn meine Frau mehr als 80 Kilo wiegt, dann...
Ja, auf Threads auch. Und dann sagt
sie dann doch die Jungs, die uns später schreiben. Ey,
ist halt so, das sind genau die immer bei uns klopfen. Leute, wenn wir es euch zeigen könnten, ihr würdet hinten überfallen. Wirklich, also... Da kriege ich immer einen Puls.
Es ist der BMI ist einfach, ich verhalte davon auch nichts, weil er nicht, also ne, er berücksichtigt so viele Sachen einfach nicht.
Ja, wir haben ja schon, wie viele Stories oder Folgen haben wir schon darüber gemacht. Der BMI ist einfach mega veraltet. Er ist von einem Astrophysiker, er ist nicht von einem Mediziner. Er ist dafür da, um den idealen Mann, nicht Menschen, Mann zu messen. Das heißt, er berücksichtigt Frauen nicht, verschiedene Kulturen nicht, etc., etc. Also,
dann ist er auch ein Bodybuilder, der 1,90 groß ist, 120 Kilo, der ganz viel Muskelmasse hat, könnte theoretisch auch sagen, ich möchte bitte operiert werden. Es macht keinen Sinn. Man muss halt wissen, dass es eine lebenslange Sache, die dich begleitet. Wenn du dich für eine Magenverkleinerung entscheidest, ist es ein lebenslanger Kontext. Also du musst dein Leben lang dich damit beschäftigen. Es wird natürlich auch so, beim Schlauchmagen ist es auch so, dass der sich auch wieder weiten kann. Also du musst dich mit dem Essen, dem Grund des zu viel Essens, damit musst du dich beschäftigen. Ich habe auch von einigen gehört, die haben trotzdem Hunger. Und da denke ich halt, das ist hier oben. Weil du hast eigentlich keinen Hunger. Es ist die Psyche, die leidet. Und das, ich hatte letztens auch dann wirklich, ich habe so ein Motivations-E-Mails diesen Januar, die ich jeden Tag rausschicke. Und da sage ich auch, wenn die Psyche leidet, macht eine Magenverkleinerung keinen Sinn.
Nein. Das ist ja das, was ich immer auch meinte, ne? Was ich in der Klinik erlebt habe. So, ne? Die haben sich vorher mit sich kaum beschäftigt, dann haben die die OP gemacht und landen jetzt überall woanders, aber nicht da, wo sie hin wollten. Und das fand ich bei dir halt wirklich das auch, wo ich sage, deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil ich das einfach wichtig finde, dass die Leute sich wirklich darüber bewusst sind, welche Wege, überleg mal, wie viel Arbeit du in dich schon 10 Jahre vorher gesteckt hast, um da hinzukommen, damit das einigermaßen tragbar ist, weil es ist einfach ein krasser, krasser Prozess.
Und jetzt, Freunde, überlegt mal. Nimm mal, wenn du in den Urlaub fährst, du hast 2 Koffer in der Hand mit jeweils 23 Kilo. So, und den Koffer, den schleppst du mit beiden Händen, musst du die hochheben. Das sind 46 Kilo. Das musst du überlegen. Klar, wenn man mehr Gewicht hat, du hast automatisch auch mehr Kraft, weil du stützt dich ja auch noch ab und so.
Das ist was anderes als Koffer tragen.
Ja, aber es ist letztendlich Gewicht, das du auf dir hast. Du kannst dir jetzt rein theoretisch auch einen Rucksack umbinden und der Rucksack hat 25 Kilo. Den hast du auf deinem Körper drauf. Das ist ein bisschen was anderes als ein Koffer, aber du schleppst ihn auf den Rücken und das ist letztendlich das Gleiche, weil du das Gewicht mit dir rumschleppst und du wirst sofort merken, dass es für die Knie einfach nochmal viel anstrengender ist.
Also ich merke tatsächlich bisher toi 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 an meinen Knien nichts und wenn ich es merken würde, wüsste ich, dass es genetisch ist, weil in meiner Familie haben es auch Leute, die super schlank sind. So, ne? Also das sind wieder die Sachen, wo wir wirklich ganz doll aufpassen müssen, wo wir diese Linie ziehen. Also ich verstehe deinen Punkt und trotzdem müssen wir zeitgleich aufpassen, wo wir diese Linie ziehen.
Ich glaube, dass es generell darum geht, die Belastung zu spüren. Egal wo man das, bei einem wird das vielleicht im Bein sein, im Rücken und in den Armen. Ich glaube, diesen
Weil die Leute nicht nachvollziehen können, wie es ist, wenn jemand mehr Kilo drauf hat. Und dann, ich meine, wenn Tanja sagt, Tanja hat 200 Kilo gewogen und jetzt sagt, sie wiegt 70 Kilo weniger und einfach sagt, ich habe die Bewegungsfreiheit.
Ja.
Und das ist halt einfach ein Vergleich, weil die Leute werden es nicht nachvollziehen können und du kannst ihnen nur so beibringen, pack den 25 Kilo Rucksack drauf und mach das Gleiche. Und dann kannst du nur ansatzweise nachvollziehen, wenn die immer sagen so, ja, aber dann mach doch mal das, dann beweg dich doch mal mehr, dass es auch anstrengend ist.
Ah,
aber dennoch, weißt du, da das zu ziehen, weil die Leute werden es nicht verstehen und
Nein, sie werden es nicht nachvollziehen können. Das machen die immer erst, wenn sie selber betroffen sind. Ne? Wie viele Leute hatten wir, oh ja, wenn du die nach 3 Jahren wieder triffst, dann haben sie selbst mal was zugenommen. Oh, jetzt merke ich ja selber, wie schwierig es ist. Ah ja, schön, herzlich willkommen in unserer Welt. Das ist das, wovon wir sprechen. Aber da können wir uns ja auch gar nicht ausnehmen. Wie oft haben wir schon Sachen erlebt, die wir uns vielleicht auch nicht vorstellen konnten. Das Ding ist, ich versuche einfach vielen Leuten einfach immer erstmal einen Empathievorschuss zu geben und mich ein bisschen in die Szenen zu versetzen und zu überlegen, okay, ne, aber können wir nicht von jedem erwarten, so sind halt nicht alle Menschen, aber ich verstehe deinen Punkt natürlich da.
Die weiß ich gar nicht. Von der einen Influencerin wolltest du gerade sagen.
Meinst du? Ach so, genau, was ich noch total spannend finde, wie ist das denn für dich? Weil du kennst dich ja schon mega gut aus mit Diet Culture, mit all den Sachen. Wie schwer ist es dann für dich, weil du rutscht ja trotzdem in diese Welt rein, ne? Mit Vorher-Nachher-Bildern, mit Kalorienzählen. Du bist trotzdem immer jetzt ein Teil davon und du siehst es. Und wie schaffst du das so alle, ich sag mal beide Welten oder alle Welten, alle Ansichten so miteinander zu vereinen? Wie schaffst du, oder einfach zu sagen so, ich mache jetzt einfach meinen Weg. Wie schaffst du das?
Also Kalorien zähle ich ja nicht, ne? Aber ich weiß, was du meinst.
Aber du wirst ja damit in den Gruppen, wenn du bei Facebook bist, werden das ja trotzdem Leute machen. Du wirst damit konfrontiert einfach.
Ja, klar. Ich weiß natürlich auch alle aus meiner Essstörungszeit. Ich weiß, ein Voller so und so viel Kalorien, ein Snickers so und ein das hat so viel. Klar. Also ich glaube, ich habe mich irgendwann ganz bewusst dafür entschieden, diesen Weg so offen zu gehen. Am Anfang wollte ich meine Kilos nicht sagen, die ich verloren habe und so. Und habe immer nur was ich verloren habe, gesagt, aber nicht mein Ausgangsgewicht. Aber ich schäme mich auch nicht. Weißt du, das ist ja für viele ist auch so, oh mein Gott, 200 Kilo. Ich denke, ja, das war mein Gewicht. Ne? So, das hat ja auch seinen Grund gehabt, warum das so hoch war. Und ich versuche einfach Best of Both Worlds irgendwie zu vereinen. Also ich will weder, dass sich jemand schlecht fühlt, wenn er, was ich natürlich verstehen kann, dass es triggern kann, das weiß ich, aber ich mache einfach. Also ich zeige meinen Weg, das ist mein Weg. Und Nina hatte mir das so schön gesagt, Nina Kutschera, ich hatte mit ihr drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, soll ich das sagen? Sie meinte, ganz ehrlich, Tanja, guck mal, wie die ganzen dünnen Mädels damit umgehen. Ich habe immer ein Bewusstsein für Diät-Culture. Mhm. Ne? Deswegen zeige ich auch, wenn ich essen zeige, manchmal mache ich Kalorienangaben dran, so ungefähr, aber meistens nicht, eher sowas wie Proteine oder so. Ich versuche ein gutes Mittelmaß zu finden. Also ich möchte nicht, dass jemand sich schlecht fühlt, wenn er auf meinen Account ist, was sowieso, die Leute gehen, wenn die sich dadurch getriggert fühlen, dann gehen die sowieso.
Ja.
Aber ich glaube auch, dass dieses Transparente darüber sprechen, auch ganz vielen Menschen hilft, die auf dem Weg zu weniger Gewicht vielleicht sind oder die auch wie ich wirklich ein sehr viel Mehrgewicht mit sich rumgetragen haben. Und ich versuche da einfach, weiß ich nicht, offen und ehrlich drüber zu sprechen. Und wenn das jemand triggert, ich kann es halt nicht. Also ganz ehrlich, auf was will ich alles Rücksicht nehmen?
Du kannst es nicht
so anstrengend. Nee, das ist, nee. Man kann
und
nicht
schau,
alles.
Nur weil ich mich von vorher nachher Bildern getriggert fühle, weil das, was in mir auslöst und ich mag es halt einfach nicht, würde ich es mir niemals anmaßen, dir das abzusprechen.
Genau das.
Weißt du, ich klicke halt dann weiter oder ich schaue es mir an oder ich reflektiere und sage, beziehungsweise ich freue mich ja auch für dich, wie gesagt, ich vom ganzen Herzen, nur weil ich mir ein Vorher-Nachher-Foto nicht gerne anschaue, hat das ja damit überhaupt nichts zu tun.
Ja.
Und dann muss er jetzt sagen, ja gut, weil es macht halt einfach was und ich glaube, das ist halt, wenn du in dieser Diät-Industrie-Bubble groß geworden bist. Ich meine, ich erinnere euch früher an die Zitlos und dann Deadlift, die Soest, I Make You Sexy.
Krass.
Oh, und jetzt können wir reden, The Biggest Loser hat auch schon wieder angefangen.
Haben die angefangen?
Ich möchte
so gerne mal mit diesen Ärzten treffen. Ne?
Mach
ich würde sagen, so mal, was macht ihr eigentlich? So, da müsste man eigentlich mal einen Fachmenschen für Adipositas dahinsetzen.
Ja.
Da sind doch Menschen mit 50, 60 mehr und denen einfach zu sagen, ihr müsst euren Arsch aufreißen, ihr müsst weniger essen und ihr müsst mehr Sport machen, bis ihr kotzt. Da denke ich so, ihr seid so eine. Entschuldigt mich.
Ja, ist halt so.
Ich möchte euch einfach so den Mittelfinger zeigen.
Ja, ist halt so.
Und möchte ich sagen, ihr seid so bescheuert, dass ihr das befeuert. Wirklich, es ist menschenverachtend.
Wir haben ja 3 Folgen damals gemacht.
Es ist hochgradig gefährlich.
Voll. Hört da unbedingt nochmal rein mit Dr. Anthony Post, mit allen möglichen. Also wir haben 3 große Folgen gemacht.
Also die Statistik sagt doch, dass von 1500 Menschen, die einen sehr hohen Grad der Adipositas haben, dass 1 oder 2 Personen schaffen, langfristig ohne Jojo-Effekt abzunehmen. Das sollte dir noch so zu denken geben. Aber das ist halt everything for the Klicks.
Genau,
alles fürs
Geld. Ja, für Reichweite. Es sind ja auch, weiß ich nicht, Menschen dabei, die da mitmachen. Und die haben ja auch 140, 160, klar, 170 Kilo.
Die sehen
und
das als Chance.
Und von denen wird abverlangt, dass die Heinis machen in der Bullenhitze. Und ich denke mir so,
wie
ey Leute,
ihr du das? Komm in die Wüste
ja,
und geh in den Berg.
Ja, einfach... Ist halt nicht für die Gelenke geil. Das ist, du machst
und
halt
da auch wieder
an,
Thema Nachsorge. Und dann gehen die später wieder nach Hause und dann ist wieder alles wie vorher. Die gehen wieder in ihre alten gleichen Traumata zurück. Und nur die wenigstens schaffen da, also was heißt schaffen, aber halten das
ja,
dann.
Das stimmt.
Aber eine Sache, die ich noch dazu sagen wollte zu dem Thema, was aber trotzdem auch vorher, nachher will etc., was einfach ganz wichtig ist und bleibt. Und deswegen nehmen wir das Thema auch mit in Podcast, weil solche verändernden Wege wird es für uns alle geben, in unseren Umfeldern, vielleicht auch bei uns selbst. Das Wichtige ist aber einfach trotzdem, diesen Respekt vor dicken Menschen zu bewahren. So. Und ich glaube, das ist das, ne, was einfach wirklich wichtig ist, dass man nicht menschenverachtend über dicke Menschen auf einmal spricht. Und ist dieser Weg ist einfach, glaube ich, ganz schmal, was wir eben schon angesprochen haben mit der einen Content-Creatorin, dass die dann einfach auch Sachen sagt, die andere Leute verletzen. Genau, also ich glaube, das ist so das Fazit, was wir ziehen können. Also wir können alle unsere eigenen Wege gehen. Und noch eine Sache, die ich auch super wichtig finde, Menschen nicht auf ein Podest stellen. Das machen wir, ich glaube, das war der Fehler, auch den wir von früher, ne, den Leute einfach viel zu oft machen, wir auch, dass wir, wenn zum Beispiel eine Adele abnimmt, dass wir dann enttäuscht sind, in Anführungsstrichen, das dürfen wir nicht sein. Weil jeder Mensch geht den eigenen Weg und ist für sich selbst dann verantwortlich und ja.
Absolut. Und ich glaube, also es ist egal, es gibt kein Wundermittel, möchte ich wirklich sagen. Also es wird immer geredet jetzt von der Wunderspritze oder Magenbypass oder Magenschlauchmagen ist ja das Wundermittel. Es ist eine Stütze, genauso wie die Spritze oder andere Methoden, die dabei helfen kann, die dir an die Hand gegeben wird. Aber ich sag mal so, zum Laufen brauchst du 2, wenn du verletzt bist, irgendwie ne, 2 Krücken. Und wenn du dich nicht mit deiner Psyche auseinandersetzt, wenn du nicht ganzheitlich dieses Problem angehst, wird dir nichts helfen. Du wirst immer wieder an den Punkt zurückkommen. Irgendwann bist du dann vielleicht eine dünne Dicke. Ne, das gibt's ja auch. Menschen, die dann exzessiv dagegen arbeiten, die ihre Kalorien andauernd tracken. Also ich glaube, dieser Grad, was wir auch vorhin gesagt haben, zwischen das ist jetzt gesund und irgendwie ausgewogen zu das ist jetzt wieder irgendwie richtig krass und mündet schon quasi in einer anderen Sucht, das ist extremst gefährlich, glaube ich. Deswegen ist es wichtig, dass Menschen sich damit ganzheitlich auseinandersetzen. Genau, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das Thema ganzheitlich angeht. Es wird kein Wundermittel geben, keine Spritze, kein Magenband, nee, Magenband nicht, kein Schlauchmagen, kein Bypass, was auch immer. Es gibt sogar Botox für den Magen.
Ey. Oh, hör auf.
Ja, also da denke ich mir, das wird nichts helfen.
Nee.
Es gibt es nicht. Es bleibt hart. Also es bleibt auch Menschen, die operiert sind, setzen sich irgendwann mit der gleichen Thematik auseinander. Ja. Ich hatte auch Gewichtsstillstand oder na, ich wiege mich auch nicht jeden Tag. Ich,
nee, hast du ja gesagt,
einfach, na, einmal im Monat. Ja. Manchmal auch alle zwei Wochen, aber ich tendiere zu einmal im Monat. Es bleibt einfach anstrengend.
So. Ja.
Und Adipositas, damit hat man ein Leben lang zu tun. Man hat eine chronische Krankheit.
Ja.
Na, und damit das umgekehrt werden kann, also das ist ja immer die Frage, lässt sich Adipositas überhaupt umkehren, bedarf es halt einem ganzheitlichen Ansatz. Also es ist einfach nicht, und das möchte ich nochmal wirklich wiederholen, ich habe es dreimal gesagt, es ist nicht weniger essen, mehr Sport machen. Ist es nicht.
Es ist ein Teil davon, aber ja. Die Gründe dahinter etc. sind einfach auch sehr vielschichtig. Ja. Und wie gesagt, ich würde mir rausnehmen, gerade bei Frauen ist das nochmal aufgrund der Diet Culture, aufgrund von ganz vielen Sachen einfach nochmal extrem viel riesiger. Und da muss noch ganz viel Forschung rein und ja, alles Mögliche. Und das
jetzt ist kommt der Partypooper hier von meiner Seite wieder. Ja. Denn wir müssen aus dem Studio
ganz
raus.
Mann, ich dachte, wir sind anderthalb Stunden. Ich hätte jetzt gerne voll durchgezogen. Tanja, da musst du vielleicht bald nochmal wiederkommen, wenn die liebe Verena...
Ich habe nämlich noch echt viel
Wir haben so
Fragen.
Viel, vielleicht ergibt sich ja auch direkt nach dieser Folge. Stellt uns Fragen, die wir Tanja nochmal stellen wollen. Dann machen wir nochmal eine Community Edition mit dir, Tanja. Du bist hiermit nochmal
herzlich. Also wenn du nochmal kommen willst.
Genau,
ja, komm nochmal, gerne.
Danke.
Ja, ich habe echt viel Fragen.
Ja, ich auch. Es ist noch einfach viel liegen geblieben jetzt. Aber genau, dann verabschieden wir uns. Rena, eine ganz wundervolle Zeit in Kapstadt.
Danke.
Ihr werdet die Sonne tanken und bitte ganz viel mit uns teilen auf Instagram.
Mache ich. Ich glaube, wenn die Folge rauskommt,
bist du schon wieder zurück.
Schon wieder da.
Genau. Haben wir gut gemacht dann.
Ja, und dann können wir vielleicht direkt auch in die nächste Folge starten mit Tanja, wenn sie Zeit hat.
Das wäre super.
Weil ich habe echt noch viele Fragen. Aber Mädels, wie gesagt, die Uhr tickt.
Los, Abflug.
Geht ein bisschen gehen.
Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei eurem Workshop.
Auf kleinen Event, genau, zum Workshop. Und dann vielen Dank, liebe Tanja. War wieder schön, dass du da bist. Wir verlinken deine ganzen Kanäle und alles unten in den Shownotes. Klickt auf jeden Fall vorbei bei Tanja. Lasst dir ganz viel Liebe da. Und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bussi, Baba.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.